ich glaube, das ist eine Herausforderung, unabhängig jetzt, was die Situation ist. Aber ich denke, auch gerade in unseren Kreisen wird da viel gesprochen, was wenig ermutigend ist, beziehungsweise auch manchmal sehr ins Extreme geht. Das reicht in Form, wenn du den richtigen Glauben aufwendest und anwendest, dann kannst du nicht krank sein. Wenn du krank bist, dann musst du überprüfen, ob du persönlich mit Gott noch nicht im Reinen bist oder was weiß ich, wie viele Generationen zurückzugreifen und zu überlegen hast, als würde Golgatha keine Kraft und keine Macht haben. Ich weiß auch, dass ich manchmal damit Widerspruch ernte. Eine Gemeinde, die mich sonst immer mal wieder geduldig aufgenommen hat und zugehört hat, zu mir gesagt, das wird nichts. Du kannst über Prophetie sprechen, aber das Thema Heilung lässt du mitten draußen vor, weil wir haben das gehört im Internet, was du dazu gesprochen hast, und das passt uns hier gar nicht. Da geht es nur um Glaube, Glaube. Aber wie ich dann aus Geschwistern höre, mit denen ich noch gelegentlich Kontakt habe hin zu der Gemeinde, aber sie haben keine Heilungsdurchbrüche. Wisst ihr, was der entscheidende Punkt ist? Das geht um Heilung, das geht um Evangelisation, um andere Dinge. Was muss ich tun, um den erwünschten Erfolg zu haben? Ich glaube, diese Machbarkeit steckt dahinter. Was ist zu machen, damit mein Leben sich so gestaltet, wie ich es mir schön vorstelle? Und so ist es auch im Bereich der Theologie und den ganzen Auseinandersetzungen, die wir haben. Es muss doch eine Begründung geben, es muss doch einen Weg geben, es muss doch eine Möglichkeit geben, dass wir den Zustand durchbrechen, zum Besseren hin. Das sind letztendlich immer die Gedanken, die um das geht. Und ich fokussiere mich gerne nicht darauf und das, was ich auch glaube, dass Gott ein heilender Gott ist. Ich nehme immer so eine Generalüberschrift für so ein Heilungsthema oder für das Seminarthema Heilung. Göttliche Heilung ist möglich, aber nicht machbar. Wir wollen es so gerne haben. Und jetzt komme ich mal auf Persönlichkeiten. Wir müssen ja in die Realität hineingehen. Wir dürfen ja die Bodenhaftung nicht verlieren. Wir reden jetzt, und das fokussiere ich immer gerne, weil ich mit Menschen zu tun hatte, bin zu Krebskranken gefahren, haben mit ihnen gebetet, sind aber trotzdem...
Was ist da falsch gelaufen? Und alle, mit denen, die mit ihr gesprochen haben, haben sie bedrückt, bedrängt, schlechtes Gewissen gemacht. Da sagt sie zu mir, und der Gemeindeleiter hat das bestätigt, dass vor gut 10 Jahren ein Prophet, was auch immer das war, zu ihr gesagt hat, sie wird mal aufspringen und herumtanzen und laufen. Aber es sind schon über 10 Jahre vergangen. Wisst ihr, wir müssen aufpassen. Manchmal werden Dinge einfach dahergeredet. Und ich habe, glaube ich, eine gesunde Haltung. Wir kommen auch noch zu Hiob. Ich komme zu dem. Jeder hat eine Meinung. Jeder hat eine Erkenntnis. Jeder hat einen Kommentar. Jeder hat irgendwas. Aber wir predigen auch keine Erfahrungen. Erfahrungen sind individueller Art. Du kannst Glaubens- und Lebenserfahrungen mit Gott machen. Aber du kannst sie nicht übertragen auf jemand Drittes. Ein Riesenproblem ist auch im Bereich der Heilung und des Krankseins und des Umgangs damit und Gottes Gnade erleben. Den einen widerfährt das so und dem anderen so. Da kann ich nicht sagen, auf diesem Wege hast du das Gewünschte. Ein Riesenproblem. Und jetzt möchte ich mal zu Persönlichkeiten kommen, denen man wahrlich nur nicht absprechen konnte, dass sie nicht wussten, sich auf Gott zu verlassen, zu glauben. Und da stellt sich gleich immer diese provokante Frage, die ich immer gerne stelle. Ich kann diesen Persönlichkeiten noch nicht unterstellen, dass sie nicht wissen, wie es geht, dass sie das Wort nicht kennen, dass sie mit Gott im Argen sind oder dass sie nicht genügend Glauben haben. Ich habe hier einige Persönlichkeiten, die mir dann so, sag ich mal, im Laufe der Zeit klar geworden sind. Vielleicht erinnern sich einige unter euch, zumindest in der älteren Generation müsste das so sein, an John Wimber, ein Mann des Power-Evangelismen. Er hatte ja seine Blütezeit, ich denke, 70er, 80er oder 80er war es mehr. Der Mann hat gesagt, wir brauchen Krankenwagen, werden gefahren zu unseren Versammlungen, die Leute werden heil und alles die großen Sachen. Und dann hat er seine Power-Auftritte gehabt. Power-Evangelismen nannte sich das, Unhealing und was weiß. Was war mit diesem Mann am Ende seines Lebens? Er erkrankte an Krebs. Und dann sagt er in einem Interview mit einer Zeitschrift, der Zeitschrift Aufatmen, das war so eine Übersetzung aus dem Englischen, da sagte ich, saß zwischen all den Krebskranken und da waren wir nicht mehr nach Power. Und später starb er dadurch, dass er zu Hause gestürzt ist und er erlitt in einem Genickbruch und dann war in die Ewigkeit gegangen. Aber dieser Mann hätte ihr vorher gesagt, ich weiß, wie es geht. Ich weiß, wie du es zu machen hast. Ich weiß, wie du es zu anwenden hast. Und er hatte den Glauben. Also man könnte jetzt nicht unterstellen, dass er da nicht kraftvoll genug dem Glauben und Gott Vertrauen hatte. Aber es passierte ihm. Ich habe hier Reinhard Bonke stehen. Ich hatte, bevor Reinhard verstarb im Dezember, die Monate davor hatten wir engeren Kontakt. Wir kannten uns noch aus der Husumer Zeit, wo er passte. Und Husum war 67. Und er hatte mich auch noch eingeladen zu sich nach Florida. Aber das ist dazu dann nicht mehr gekommen. Und da habe ich mit ihm so ein bisschen hin und her korrespondiert. Und dann hat er mir so geschrieben, wie es ihm denn so persönlich ging, auch körperlich. Und zuletzt hat er es ja auch öffentlich gemacht und gesagt, ich brauche Gebet. Diesmal brauche ich Gebet, so formuliert es in dem Sinne. Diesen Mann kann ich doch nicht unterstellen und sagen, er sei mit Gott nicht im Reinen. Er hätte Sünde oder er wüsste nicht zu glauben. Er wüsste nicht, wie man das Wort anwendet. Er hatte nicht genug Salbung. Wisst ihr, wer steht jetzt, worauf es drauf ankommt und in welche Richtung das zielt, wenn man sagt, du musst mehr Glauben haben. Und dann heißt es, Billy Graham nehme ich mal. Billy Graham hatte Parkinson-Krankheit. Dem kann ich doch nicht unterstellen, dass er es nicht weiß, wie das Wort Gottes anzuwenden ist. Dann habe ich hier Catherine Kuhlman, eine Frau des Glaubens, die ist 1974 verstorben. Die hatte Heilungsversammlungen enormer Art. Also sie selber war krank. Und sie hat immer nicht gewollt, dass es zu ihren Lebzeiten publiziert wird. Es gibt nur eine autorisierte Biografie von ihr, die nach dem Tode veröffentlicht wurde. Und sie hat gesagt, ich möchte nicht, dass die Leute erfahren, dass ich krank bin. Das würde ihren Glauben an Heilung schmälern. Sie sagt, jemand, der so ausgewiesen im Heilungsdienst tätig ist, wie kann der denn krank sein? Wenn die krank ist, ja, für solche. Sie nahm viele Tabletten und so weiter und so fort. Aber sie sagte, das möchte ich nicht, dass das vorher bekannt wird. Dann habe ich hier noch den Francis Schaeffer stehen. Das ist ein christlicher Apologet gewesen, ein hochintelligenter Mann, der starb auch an Krebs. Und diesem Mann kann ich doch auch nicht sagen. Du weißt nicht, wie man glaubt. Du weißt nicht, das Wort anzuwenden. Und in deinem Leben sind die Dinge nicht bereinigt. Nur mal so, Ingolf Elze, seine Frau, ich kann es ja nur sagen, öffentlich, weil es auch öffentlich publiziert wird von ihm, schwer erkrankt. Kann ich doch nicht sagen, Ingolf, du weißt nicht, wie man mit Kranken betet. Oder wie man das anwertet. Merkt ihr schon, wenn man so in die Thematik so von der Seite betrachtet, wie schwierig das wird, mit 0815 Antworten zu kommen. Wisst ihr, was ich immer gerne sage? Denen, die gesund werden durch ein Gebet, sag ich jetzt mal, denen brauche ich keinen Mut machen. Ich muss aber auch denen, die trotz Gebet, trotz Glaube, trotz Gottes Hingabe, denen muss ich eine Antwort geben. Denen muss ich sagen, wie steht es darum? Wie verhält es sich? Und ich sage dir, Jesus sagt, eine Last auflegen ist nicht unsere Aufgabe. Ich muss denen, die krank sind und krank bleiben, denen muss ich eine Botschaft geben. Denen muss ich eine Erklärung, eine Hoffnung geben, dass sie mit Gott nicht hadern brauchen, dass sie mit Gott nicht klagen müssen. Und ich komme auf die Gründe, weswegen werden wir denn krank oder wo ist es? Und jetzt, welche Voraussetzungen braucht es? Jesus hat geheilt als Vorbild, sage ich jetzt mal, aber er war auch nur der Einzige, der in dem fünffälligen Dienst der Vollkommene war. Keiner war so vollkommen wie Jesus. Das sind die Unterschiede, die wir schon mal erkennen müssen. Und Jesus heilt in Lukas 17, Vers 12. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die standen von Ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. 10 Aussätzige. Die 10 Aussätzigen waren nicht gläubig, sie brauchten Heilung. Und jetzt sehen wir mal, wie Jesus vorgeht. Und wisst ihr, wenn wir hineinschauen in Evangelien, da kann mich keine Ableitungen ableiten. So hat Jesus immer so getan. Sondern wenn man hineinschaut, aus der Perspektive liest, wie geschahen die Heilungen, dann werden wir feststellen, sie sind in einer großen Breite. Da können wir nicht von ableiten, mit der Vorgehensweise hat Jesus das Erreichte erzielt oder das Gewollte erzielt, sondern wir müssen sehen, dem einen ging es so, den anderen ging es so. Das zeigt mir, wir können nicht ableiten. Wir können nicht durch andere lernen, wie es dann geht und wie sie es erfahren haben. Ich weiß ja um Bücher. Ich weiß um Publikationen, die geschrieben werden. Ich habe bei Krebskranken gesessen, die das Buch hatten. Ich bin vom Krebs geheilt. Aber sie wurden nicht vom Krebs geheilt. Wir haben ein Problem. Wir haben einmal dann ein Problem, wenn dein oder das persönliche Erleben, Handeln Gottes, übertragen wird, und sagt, so hat er es erlebt. Ich sage mir von mir aus, so ist er damit umgegangen. So ist er damit vorgegangen, damit er was erlebte. Und dann haben wir ein Problem. Wenn du sagst, auch ich halte mich an dem, was der so erlebt hat oder sie erlebt hat, dann hast du ein Problem. Weil du das nicht übertragen kannst. Weil du damit nicht so umgehen kannst. Und jetzt hat er 10 Aussätzige. Und sie baten, erbarme dich unser. Und als er zu ihnen sprach, als er sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priester. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Das ist eine wunderbare Bibelstelle. Es war so habe ich das verstanden, alttestamentlich auch so gesehen, es musste bezeugt werden bei Aussätzigen, dass sie auch wirklich rein waren, und das kam durch die Priester. Sonst durften sie nicht zurück in die Gemeinschaft der anderen. Das heißt, es musste ein Beleg geführt werden. Wisst ihr, was ich an dieser Stelle gerne sage? Und manchmal weiß ich, meine Frau sagt, Mensch, du musst manchmal aufpassen, was du wie sagst. Das können einige so vom Kopf schlagen. Aber ich kann ja nicht anders, ja? Ich glaube, dass göttliche Heilung nur wahrhaftig sind, wenn sie wirklich ärztlicherseits auch belegbar sind. Allein, dass jemand behauptet, er hätte, sondern es muss belegt werden. Denn das sagt mir an dieser Stelle, Jesus heilt und sagt, geht euch hin und zeigt euch den Priestern. Warum? Weil es war alttestamentlich, Jesus hielt dich daran und sagt, lasst es euch bezeugen. Und jetzt haben wir, was haben wir hier? Wir haben 10 Persönlichkeiten, die kommen einfach und sagen, Herr, wir brauchen Hilfe. Da steht nichts von, dass Jesus jetzt mit ihnen anfing, ich komme da gleich zu dem Punkt noch, und sagte, ja, da muss ich erst mal schauen, was in eurem Leben denn nicht in Ordnung ist. Woran es denn liegt. Wir müssen der Sache auf den Grund. Stehe ich nicht. Er heilte. Und jetzt kommt noch was dazu. Jesus heilte aus Gnade und Barmherzigkeit, nicht aufgrund der Haltung der Leute, dass sie durchweg gläubig waren. Sondern einer kam, und jetzt geht es hier ja weiter, einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesu aber antwortete und sprach, seht nicht die 10 rein geworden, wo sind denn die 9? Jesus hat genau gewusst, wie sie mit ihrer Heilung umgehen würden, wie sie sich verhalten würden. Und dennoch hat er nicht gesagt, der eine, der nimmt das wirklich mit Ehren an. Und ich sage immer, ich weiß, dass manchmal, ja, gesagt, theologisch kann man auch das anders sehen. Ich sehe das so, ich sage es mal so. Dieser eine wurde nicht nur rein, sondern er wurde auch gerettet. Und die anderen blieben rein, aber sie gingen verloren. Weil er wandte sich Jesus zu. Er wurde, sage ich im breitesten Sinne, ein Nachfolger des Herrn. Aber Jesus wusste, nur einer würde zurückkommen und sich ihm anschließen oder an ihm glauben. Und dennoch hat er alle geheilt. Es ging ihm nur um die Heilung. Es ging ihm nicht um eine Gottesbeziehung. Es ging ihm nicht um eine Bekehrung. Sie wollten nur die Heilung, aber nicht den Heiler. Und dennoch hat Jesus geheilt. Gestern in Kuhmann erzählte eine Geschichte oder ein Erlebnis, die er diesen Heilungsdienst hatte. Sie rief er hinein in die Versammlung, sagt zu den Leuten, du bist mit deinem Dämon krank und jetzt bist du geheilt. So lief das bei ihr. Die Leute wurden schon gesund, während sie noch nicht mal im Auditorium saß, noch im Hotelzimmer war, aber sie wurden schon die Leute gesund. Und so weiter. Und dann hat sie, so schildert sie es in der Autobiografie, eine Prostituierte. Die kam, wurde gesund, bekehrte sich und später ging sie zurück in die Prostitution. Und hat Catherine Kuhlmann gesagt, ich möchte nicht, dass das veröffentlicht wird. Dieses Zeugnis der Heilung, denn es würde Gott keine Ehre machen. Aber jetzt müssen wir mal anders verstehen, zu begreifen. Gott hat genau gewusst, wie die Frau wie mit umgehen würde. Aber es hat ihn nicht dazu gehalten, zu heilen. Das sagt mir, die Haltung ist nicht das Entscheidende. Nicht die richtige Einstellung. Du musst um die richtige Einstellung ringen. Kennt ihr das? Du musst den richtigen Glauben. Was ist denn der richtige Glaube? Ich sage immer, Markus 11, hab Glauben von Gott. Das gefällt mir viel besser. Ich glaube an den Glauben, der uns hilft, in Situationen zu halten, daran dran zu bleiben, gestärkt zu sein. Aber nicht der Glaube, der unsere Wünsche erfüllt. Dahinter steckt oft, ich will, was ich gerne hätte in meinem Leben zu haben. Und Jesus hat aus Gnaden geheilt. Und aus Barmherzigkeit. Aber nicht, weil die Haltung anschließend oder die Haltung der Kommenden oder derer danach eine andere ist. Erstens, Jesus wusste immer, wie die Menschen sind und wie sie reagieren würden. Aber es hat ihn nicht davon abgehalten. Ich werde morgen früh, sofern ich das ist, immer manchmal so mein Gedanke über Jesus Verwerfung in Nazareth sprechen. Was ist eigentlich erfolgreiche Evangelisation? Was heißt das überhaupt, erfolgreich die Menschen zu erreichen? Oder was ist die Bilanz? Oder werden wir feststellen, Jesus heilte nur wenige. Aber das ist das Thema, was morgen dann ist. Jesus fragte die 10 nicht ab nach verborgenen Sünden und wo sie möglicherweise ein Fluch durch Verwandte auf ihr Leben wäre, was die Ursache für ihre Krankheit sein könnte. Lesen wir nicht. Jesus praktizierte solches nicht. Er heilte aus Liebe und Barmherzigkeit ohne ansehende Person. Und jetzt kommen wir auf einen ganz wesentlichen Punkt. Krankheit ist Teil des Lebens, wie Gesundheit es ist. Durch den Sündenfall ist Krankheit, Leid, Tod und Verderben sozusagen hineinproduziert in die Welt. Und du kannst in dem Moment, wo du geboren wirst, hast du schon den Keim des Todes und der möglichen Erkrankung in dir. Und ich rede jetzt nicht von einem Verhalten in der Form, dass es, ich sag mal, Gesundheitstipps geht. Geht ja nicht alles absurd. sondern es gibt ja auch einiges Vernünftiges dabei. Ich rede nicht von denen, die einen in ihrem Leib, sag ich mal, also Schindluder getrieben haben und dann in Folge auch daran etwas erkranken, sondern ich rede von denen, die, ich sag mal, in einem vernünftigen Maße ihr Leben gestalten. Und dennoch werden sie krank. Du wirst krank, ob du Christ bist oder nicht Christ bist. Weil dein Körper oder die Gene deines Körpers hat etwas, was einen Ausbruch der Krankheit fördert oder befördert. Wenn ein anderer vielleicht sich gar nicht anders verhält wie du oder ähnlich verhält in seinem ganzen Dasein, der erkrankt nicht, obwohl er so ziemlich das Gleiche im Essverhalten und sonst wie für dich, wie du machst. Aber du erkrankst, weil wir in Sünde sind, weil der Mensch, oder ich komme auf die Bibelstellen, noch nicht aus dem Leib errettet ist. Und jetzt heißt es hier weiter, 10 wurden geheilt, einer kam zurück. Der eine war nicht nur geheilt, er bekehrte sich und wurde gerettet. Und die 9 taten nichts, aber sie gingen verloren aus meiner Sicht. Aber sie blieben heil und blieben gesund. Und jetzt heißt es in Markus 8, Vers 36, und das ist Jesus eigentlich gekommen. Ich komme auch noch auf diese Jesaja-Stelle und so weiter. Was bedeutet das letztendlich? Jesus macht es, als er den einen heilte, dann sagt er, der mit der Matte runtergelassen wurde und so weiter, geh hin und sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht Ärgeres geschehe. Jesus ist an erster Stelle gekommen für die Vergebung der Sünden und nicht für das Wohlergehen des Leibes, sondern er ist für die Sünde gekommen und zur Vergebung der Schuld. Das ist das, was Golgatha ausmacht und wofür Golgatha steht. Und jetzt heißt in Markus 8, Vers 36, denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme an seiner Seele Schaden? Bei allem, was wir gut haben können, ist am Ende die Frage, wo bleibt die Seele? Wie ist die Beziehung zu Jesus? Ist da Sündenvergebung? Ist da Hingabe? Ist da Glaube? Am Ende, selbst wenn dein Leib geheilt wird, wird er auf Erden verfallen. Und es geht nur um die Seele. Und es geht nicht um das Wohlergehen des Leibes. Auch wenn manche das so darstellen und es in Verbindung bringen. Deine Erlösung hat erstmal nichts mit deinem Zustand deines Leibes zu tun. Der Zustand deines Leibes hat auch nichts mit deiner Beziehung zu Jesus zu tun. Es gibt Menschen, die werden auch krank, wenn sie Christen sind. Und es werden Nicht-Christen auch krank. Wir müssen die Verhältnisse doch mal beieinander rücken. Und jetzt komme ich mal zu Johannes 9. Wir gehen immer hier ein bisschen so durch. In Johannes 9, Vers 1. Im Vorbeigehen sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Und jetzt kommt die Frage. Es muss doch eine Ursache haben. Und wenn wir die Ursache begreifen und verstehen, dann wissen wir, wo wir anzusetzen haben, dass wir das haben, was wir herbeisehen. Die Jünger fragten Jesus, Rabbi, wer ist schuld, dass er blind geworden wurde? Wer hat hier gesündigt, er selbst oder seine Eltern? Was ist wahr passiert, dass es so ist? Und jetzt kommt die Antwort Jesu. Jesus antwortet, weder er ist schuld, noch seine Eltern. Ich möchte auch an diesem Punkt, was Ahnenschuld angeht, ich habe das, glaube ich, gar nicht mit, ich habe das aber mal ausgeführt. 5. Mose 18 steht, jeder steht und fällt für seine eigene Schuld. Die Kinder treten nicht ein für die Schuld der Eltern und die Eltern nicht für die Schuld der Kinder. Ich war mal auf einem Treffen, so ein prophetisches Treffen, was weiß ich, was das da sein sollte, so ein Table. Und da sind immer 2, 3 dabei, obwohl das so ein loses Treffen war, die sich immer so das Kommando an sich reißt. Das mag ich gar nicht, ja. So gleich die Chefs rausmachen. Das ist eigentlich nur alle gleich, wird gleich gestellt, aber dann sind sie eigentlich, das ist ganz wichtig. Und der Karma da. So mit der Schuld und das müssen wir durchbrechen und deswegen haben wir in Deutschland keine Durchbrüche und ich komme morgen dazu. Was heißt denn Durchbrüche? Was heißt denn das? Und so weiter. Woran liegt das letztendlich? Dass man trotz Gebet, Fasten, Hingabe, Feuer für Jesus und alles so richtig gemacht, wie das evangelistische ABC es sagt und man hat die Durchbrüche nicht, die man erwartet damit. Ich sagte, warum es so ist und woran es liegt. Ich sagte jetzt auch schon im Raum rein und du bist nicht schuldig daran, dass es so ist, wie es ist. Lasst euch kein schlechtes Gewissen machen. Ich habe darüber schon viele Male gepredigt und es hat viele freigemacht, auch viele innerlich den religiösen Geist weggenommen. Setz dich nicht unter Druck. Ich glaube, dass Menschen, die auch im Raum sind heute Morgen, die sich einfach zu dem Nächsten unter Druck setzen, dann muss ich doch was tun, damit der oder jener sich bekehrt. Ich sag dir, es liegt nicht an dir. Du hast daran keine Schuld, dass es so ist, auch nicht als Pastor, als Gemeinde. Warum das nicht so in der Fülle ist, sag ich mal. Ich habe immer eine gute Botschaft. Ich sagte auch vom Wort Gottes, wie es ist. Aber jetzt muss ich zum eigentlichen Thema zurückkommen. Ursachenforschung und Schuldzuweisung gab es schon zu Jesu Zeiten. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Merkst du das? Die Jünger, die sind ja die besten Vorbilder, ja? Da gab's, du kannst also so dicht mit Jesus unterwegs sein. Ist das schon mal aufgefallen? Und dennoch kannst du ein Zweifler sein. Du kannst Jesus kennen und wenn er dann aus den Toten aufersteht, sagst du, ich glaube nicht, ich muss erst mal berühren. Ja, wisst ihr, was ich meine, ja? Der will da auf. Und wir wollen alle klüger sein als die, die mit Jesus direkt in Kommunikation standen. Wir wollen das alle besser wissen und alles besser haben. Ich sag mal, diese Breite, die die Jünger darstellten oder zum Ausdruck brachten in Persönlichkeit, die haben wir heute auch noch, ja? Also kannst du dich natürlich einschätzen oder einstellen, auf welche Art von Jünger du mit Jesus unterwegs sein. Aber er nimmt dich mit, also kein Problem, ja? Also da macht er sich keinen Kopf drüber. Und jetzt kommt wichtig, mache dir keine Vorwürfe, weil du krank bist. Ich glaube auch heute Morgen oder heute im Laufe des Tages, es geht nicht darum, dich abzuholen, der du vielleicht körperlich schwach bist. Es geht auch darum, dass manche Blockaden gebrochen werden, Gedankenfestungen. Du kannst auch mit Menschen in Kontakt kommen, die krank sind, die verzweifelt sind. Wisst ihr, mein Herz schlägt für die, die verzweifelt versucht haben, sich zu ergründen. Die alles durchgemacht haben, alle Ratschläge sozusagen, die mehr Schläge waren als Rat, gemacht haben und sie sind krank geblieben. Ich habe ein Zeugnis gehört, ich war in Bischofsheim vor geraumer Zeit und da, wie gesagt, es gibt eine einzige Aufnahme aus der Nürnberger Gemeinde, einer Immanuel-Gemeinde in Nürnberg, wo ich auch über Heilung sprach, wobei es bei mir immer unterschiedlich, du kannst nicht sagen, er zitiert immer dasselbe. Aber wenigstens war es so und da sagten mir Geschwister in Bischofsheim, sie hatten mich dort oder das die Botschaft gehört und sie haben eine Schwester, Glaubensschwester. Ich frag mich nicht mehr, was das für eine Krankheit ist, habe ich nie was von gehört. Also eine ganz ganz seltene oder was. Und die ist wirklich ans Bett gefesselt und hat man zu ihr gesagt, hör dir mal die Botschaft an. Und danach hat sie gesagt, ich bin innerlich frei und meine Beziehung zu Gott ist gelöst. Es ist gut. Sie hat nicht gesagt, dass sie gesund geworden ist, aber alle sind gekommen und alle hatten Rat, aber keiner half ihrer Seele. Meine Botschaft geht in den Seminaren, da ihnen eine Antwort zu geben und denen zu sagen, du bist von Gott genauso geliebt, auch wenn du in deiner Krankheit verharrst oder verharren musst, wie jemand, der sagt, ich bin geheilt worden oder jemand sagt, ich bin auf ewig gesund geblieben. Du bist genauso gleichwertig von Gott geliebt. Da gibt es kein, du hast dich zu martern, du hast Sünde, du hast Unvergebenheit, bla, ihr kennt das, ihr habt Bitterkeit, Unvergebenheit. 1000 Sachen. Aber die Bibel spricht noch mehr von 1000 Sachen. Spricht von Neid, Eifersucht, Hader, Zank. Also die Palette ist groß. Ich sag's mal ganz streng genommen, wenn wir auch nur die Schrift danach lesen im Neuen Testament, was alles so unter uns ist, dann bleibt ja keiner sauber. Ich sage es mal ein bisschen salopp, ja? So ist das. Und jetzt kommt wichtig für mich, dass du auch mit Menschen, ich sage mal, eine Art von Vorbereitung. Ich glaube, dass Seminare, Verkündigung, Predigten etc. auch eine Vorbereitung sind. Du kannst auch jemanden treffen, der krank ist, der schwach ist. Oder du dir widerfährt es mal. Oder du hast mit jemandem Kontakt oder wirst noch Kontakt haben. Dann musst du ihm doch etwas mitgeben. Du musst ihm doch eine Antwort geben. Manchmal ist es auch gut, einfach nur zu schweigen. Ich komme noch zu Hiob und seine Ratgeber. Manchmal ist es besser, die Klappe zu halten, wisst ihr das? Ich habe am Krankenbett gesessen, einfach still bleiben. Ruhig bleiben, einfach beten, aber nicht erzählen, pass mal auf, ich glaube, ich weiß. Und wenn wir dann noch so zusammenlegen, deine ganzen Unvergebenheit, Bitterkeit, Schandtaten, was du alles das hast, ja dann, stehst du auf dem Bett auf. Manchmal ist es einfach besser, nur zuzuhören, nur im Stillen von Gott zu stehen. Und jetzt heißt es, sage ich Folgendes, mach dir keine Vorwürfe, weil du krank bist. Das ist ganz wichtig. Zumindest nicht, wenn du sagen kannst, ja, ich habe, was ich nicht tue, ich sag's jetzt mal salopp, ja, nicht, dass es immer manche Missverständnisse gibt, wenn ich 5 Flaschen Whisky am Tag und 10 Zigarren rauchen würde, dass das gesundheitlich nicht lange gut geht, das weiß ich auch. Aber sonst musst du das sagen, wie? Das ist passiert. Eine von meiner Frau, ihre Freundin, deren Tochter ist mit 32 an Krebs gestorben. Die hat nicht mal Zigarettenqualm aus der Ferne gerochen, geschweige denn an einer Flasche Wein gerochen. Die ist mit 32 an Krebs gestorben. Die hat wirklich, nicht asketisch will ich nicht sagen, aber gut aufmerksam gelebt, auf ihren Körper geachtet. Mit 32, da sitzt du an ihrem Bett. Dann kannst du nicht die Klappe machen. Dann musst du anerkennen. Da hört es auf. Ich komme auch noch zu den Grenzungen. Was mir fehlt, ist manchmal die Demut. Die Anerkennung, wir sind nicht Gott. Wir können allesamt theologisch, wer weiß, wie viele Studienjahre hinter uns haben. Wir können so lange mit Gott im Glauben unterwegs sein. Wir müssen eine an der Grenze anerkennen. Wir verstehen nicht vollständig Gottes Gedanken. Wir nähern uns Gottes Gedanken, aber wir begreifen nicht vollständig Gottes Gedanken. Manchmal wünsche ich mir dieses Innehalten, auch derer, die so vieles sagen. Aber wisst ihr, viel reden heißt nicht viel Vollmacht und viel Autorität, sondern einfach nur mal anerkennen, es gibt Grenzen. Ich glaube, es gibt theologische Grenzen. Es gibt Glaubensgrenzen. Es gibt Grenzen Gott gegenüber, wo wir einfach sagen müssen, es ist, wie es ist. Ich möchte auch einige Menschen, weil ich glaube, dass es dran ist, und wenn es nur einer Person gilt, heute Morgen hat es seinen Zweck erfüllt. Manchmal müssen wir zu unserer Situation ein Ja finden. Einfach akzeptieren, nicht für gut heißen, aber einfach eingestehen, es ist im Augenblick, wie es ist. Mögest du mir Gott die Kraft geben, mit der Situation umzugehen. Und die Stärke. Ich glaube, dass wir solche Botschaften brauchen. Nicht, dass wir sagen, oh, ich muss jetzt. Und wenn, sondern, Herr, es ist nicht schön, es ist nicht willkommen, aber es ist, wie es ist. Wir müssen manchmal ein Ja finden. Nicht, das, weil wir es gut finden, sondern weil wir in dem Ja, wenn es so ist, Herr, dann gib mir die Stärke und die Kraft, dieses Sein durchzuhalten und auszuhalten. Und nicht diese ständige, ich breche aus. Und das gefällt mir jetzt nicht. Und ich muss, da muss doch mehr kommen, da ist doch nicht. So einfach mal sagen, das ist, wie es ist. Ich nehme es an. Ich habe letztens vor einer Zeit in Schneeberdingen gesprochen über Dein Wille geschehe. Das war das allererste Mal, ich das thematisiert habe. Manchmal muss man eigentlich sagen, steht im Vater unser, Dein Wille geschehe. Da steht nichts. Ich erkläre meinen Willen, da steht Dein Wille geschehe. Wir kriegen nicht für alles eine Erklärung. Manche sagen, wenn ich im Himmel bin, dann werde ich Gott fragen, warum es mir so widerfahren ist und warum es mein Angehörigen. Ich sage dir, im Himmel wird dich das gar nicht interessieren, weil du neu geboren bist. Wenn du doch da die Gedanken und deine Fragen aus der Erde mit in den Himmel nimmst, dann sagst du, was soll ich da? Ich will mich doch nicht mit irdischen Problemen im Himmel beschäftigen, oder? Deswegen wirst du all die Fragen, von denen du sagst, da werde ich Gott mal, Kerstin Kuhlmann hat das auch gesagt. Sie sagt, ich werde Gott fragen, warum nicht alle in der Versammlung geheilt werden. Ich bin sicher, als sie ankam, hat sie nicht gefragt. Da gab es ganz andere Sachen, die wichtig sind. Und jetzt ist ganz wichtig, wenn du auch mit Menschen zusammen bist, aber auch als Gemeinde. Ich glaube, dass jede Gemeinde Jesu, die sagt, das Wort des Herrn ist Grundlage unseres Daseins, unserer Verkündigung. Ich glaube, jeder Gottesdienst soll das Angebot haben, mit Kranken zu beten, weil das biblischer Auftrag ist. Und weil der Prophetie und Heilung auch heute dran ist. Ich sage, in der Bibel steht nicht, im Neuen Testament, prophezeit nur, wenn Gewissheit besteht, dass alles, was gesagt wurde, auch so eintrifft. Steht da nicht. Da steht prophezeit. In der Bibel steht nicht, wenn ihr mit Kranken betet, damit keine falschen Hoffnungen entstehen, ja. Betet nur mit ihnen, wenn du gewiss bist, dass sie auch gesund werden. Steht da nicht. Da steht, betet mit den Kranken. Und es gibt manche so Vorwürfe, so manche, die sagen, ja, ist das nicht unverantwortlich, so Versammlung anzubieten, Heilung oder was weiß ich. Ja, wenn du natürlich stark, mächtig behauptest, wer in meine Versammlung kommt, wird immer geheilt. Hast ein Problem. Ich möchte auch an dieser Stelle sagen, weil ich so bin, ich kann nicht anders. Propheten sind auch Mahner und Warner. Ich kann ja nicht immer auf Smiley gehen. Ich kann ja nur das sagen, was ich im Herzen empfinde. Vielleicht ist es etwas Persönliches, vielleicht ist es auch etwas Göttliches, was Gott gewollt hat. Es gibt nicht wenige auch in diesem Lande, die von sich behaupten, kommt in meine Versammlung und ihr werdet gesund. Und die Realität ist, die meisten werden nicht gesund. Das ist die Realität. Lasst euch davon nichts vormachen. Ich weiß, aus den Begegnungen, die ich dann auch habe, die sich ergeben, in Versammlungen behauptet wird durch Persönlichkeiten, die in diesem Land unterwegs sind, dass Heilungen geschehen. Und nachweislich sind die Heilungen nicht geschehen. Weil die weiterhin in ärztlicher Behandlung sind, die Leute. Es ist eine Tragödie. Ich warne davor, diese Dinge nicht hochzusetzen, sondern du dienst einfach. Wenn du das Gefühl hast, mit einem Kranken zu beten, dann betest du mit ihm. Und wenn er gesund wird, ist gut. Dann musst du aber keine große Nummer machen. Ich möchte auch noch etwas sagen über Glauben aufbringen. Und über die Geschehnisse. Mir ist das wichtig, weil ich dieses Plakative nicht mag. Ich mag das nicht, wenn so ein Eindruck erweckt wird, es scheint irgendwo doch zu flutschen und zu funktionieren. Nur unser einer ist irgendwie so ein bisschen ärmlich unterwegs, wenn man von den großen Cracks hört. Pass auf, ich glaube nur Sachen, die ich selber live dabei bin. Oder wo ich nachvollziehbar das auch objektiv prüfen kann, dass es so ist von den Beteiligten. Sonst halte ich mich an irgendwelche Spekulationen gar nicht fest. Ich bin unter anderem 2003 auf der PEC gewesen. der Weltpfingstkonferenz in Berlin. Und jetzt hört mal zu. Da kam eine Frau im Rollstuhl von München nach Berlin geflogen, um mit sich beten zu lassen von Persönlichkeiten, die dort anwesend waren. Und ich bin da, hab dabei gestanden. Also ich erzähle dir kein, das habe ich irgendwie damals so in den Gängen gehört. Ich bin dabei gewesen. Ich sag jetzt mal so, um das mal so zu dir nahe zu bringen, was geredet wird und was dann doch wirklich ist. Was ist das für ein Glaubensschritt, sich einen Flug von München nach Berlin zuzumuten in einem Rollstuhl, wo du so krank bist? Das ist doch schon ein Glaube, der ist ja schon gar nicht mehr zu toppen, oder? Also das ist doch schon das, da ist doch schon im Vorwege das muss doch einfach werden, oder nicht? Und diese Frau kam zum Brandenburger Tor. Und so große Persönlichkeiten, wie sie denn sich auch da benennen. Ich sage jetzt, wird nicht abwerten. Ich sage nur, man muss aufpassen, wie man was wie publiziert, auch über sich selbst. Und ihr legen die Hände auf, nichts passiert. Die Frau ist wieder nach München so zurückgeflogen, wie sie angekommen ist. Hat sie nicht Glauben mitgebracht? Ist in ihrem Leben was nicht in Ordnung? Das wäre doch vermessen. Sie hat ihre Möglichkeiten genutzt. Ihre Möglichkeiten so gesehen. Aber die Heilung geschah nicht. Ich habe auf einer großen Konferenz teilgenommen, sozusagen im Fahrbereich. Ich war da zuständig für die Gastsprecher und Gastsprecher für den Fahrdienst zu organisieren. Und ich stand daneben auf so einer großen, riesen Konferenz. Person die Hände aufgelegt, ich nicht. Sie ist nicht aufgestanden, wird aber gesagt, wir machen hier die großen Dinger. Ich war jetzt in Österreich vor geraumer Zeit, da haben wir auch gesagt, die sogenannten großen Namen. Da saßen die Leute, wurde auch so angekündigt, kommt her mit euren Kranken. Da saßen die Rollstuhlfahrer, die sogenannten großen Nummern, international, auch die auch in Deutschland, auch Namen sind nicht runtergegangen, haben nicht für die gebetet. Ich bete für jeden. Auch wenn ich wieder nach Rendsburg komme, wird die Frau wieder nach vorne kommen in ihren Rollstuhl. Ich lege wieder die Hände auf. Ich habe damit kein Problem, weil ich Gott vertraue. Ich bin nicht der Heiler. Ich habe aber Glaube an Heilung durch Gott. Aber an dieser Stelle möchte ich auch sagen, nicht wegen Coronavirus, ja. Die meisten Christen, ich lasse jetzt mal, spreche mal für uns, die noch am Leben sind, sind am Leben durch gute ärztliche Behandlung und ärztliche Eingriffe oder weil sie treu ihre Tabletten nehmen. Manche kommen und sagen, du musst das nicht nehmen. Ich weiß ja, was geredet wird. Wenn der Arzt dir eine Arznei verordnet, dann nimmst du die. Ich sage mir, dadurch heilt Gott auch oder hilft Gott. Wisst ihr, was ich meine? Die meisten Christen müssen Operationen durchstehen, müssen sich behandeln lassen, müssen Tabletten nehmen und so weiter. Das ist die Realität. Ich war in Ingolstadt auf einem christlichen Beruf, habe das Thema Heilung auch gehalten. Und eines der Leiterpaare ist, sie zumindest ist Ärztin, fand sie natürlich gut, aber ich habe es nicht ihretwegen gesagt. Ich finde das in Ordnung, dass man zu Ärzten geht. Da ist nichts Falsches dran. Das ist auch kein Zeichen von Unglaube. Sondern es ist ein Zeichen von Vertrauen in das, was Gott anbietet. Ich kann das auch andersrum sehen und sagen, wenn man schon so ein Angebot hat oder so eine Erkenntnis hat, das ist ja kein Ärzte erfinden was oder medizinische Erkenntnis kommt aus irgendwas her, sondern ist etwas vorhanden, was erkannt wurde anzuwenden, weil Gott es schon in die Schöpfung hineingelegt hat. Und ich sage immer zu Christen, du gehst hin zum Arzt, du lässt dich beraten und du folgst auch den Anweisungen, salopp gesagt, sage ich, mit Einnahme. Ich glaube an dieses Ganze, wisst ihr, was ich meine? Das ist eine Gefahr, wenn man sagt, dadurch, dass ich Ärzte und Tabletten nehme, Ärzte in Anspruch nehme und Tabletten nehme, blockiere ich meine Heilung. Vollkommen falsch. Man sollte auch nicht einfach, weil man das Gefühl hat, man ist jetzt geheilt, auf seine Tabletten verzichten oder auf seine Behandlung. Das muss nachvollziehbar begründbar sein. Ich sag mal, was auch immer das denn ist, was durch Tabletten sozusagen stabilisiert wurde. Wenn der Arzt sagt, also ich kann es mir nicht ganz erklären, warum, weshalb, aber ich glaube, Sie brauchen das Mittel nicht mehr einnehmen, weil irgendwie ist das mit Ihrem Körper. Dann ja. Aber nicht, weil manche sagen, ich werfe im Glauben meine Tabletten weg und weil ich die Tabletten weggeworfen habe, werde ich gesund. Ein großer Fehler. Sagt das auch Geschwistern. Ich weiß ja, was auch geschrieben wird und gesagt wird. Das ist falsch. Und das ist nicht, ich sage dir salopp, das liegt nicht im Gottes Willen. Und jetzt heißt es weiter hier, oder was ich hier geschrieben habe. Egal wie lange du schon für Heilung betest, du betest einfach weiter. Ich habe eine Haltung, die sagt, solange du noch selber auf den eigenen Beinen nach vorne kommen kannst oder für dich beten lassen kannst, läufst du. Und wenn das nicht mehr geht, lässt du dich bringen. Ich sage immer, solange Odem in uns ist, ist auch die Machbarkeit, nicht die Machbarkeit, sondern die Möglichkeit Gottes der göttlichen Heilung. Und solange beten wir. Es gibt ja manchmal so Leute, die sind enttäuscht. Gerade wenn sie in ihrer eigenen Gemeinde bleiben oder sind. Und dann gehe ich wieder, ist das nicht peinlich? Ich ermutige Menschen immer. Gerade wenn ich unterwegs bin und das so auch das Gebet mit Kranken da ansteht, da sage ich immer zu den Menschen, kommt nach vorne. Egal wie oft du schon gekommen bist, du kommst weiterhin. Du läufst weiterhin. Ich komme auch noch zu den bei der blutflüssigen Frau und bei der Tochter Jairus. Wie unterschiedlich nicht nur die Krankheiten oder die Sehnsucht nach Heilung sind, sondern wie unterschiedlich auch die Vorgehensweise ist. Das ist ein großes Problem, wenn jemand meint, er wäre zu oft nach vorne und habe noch die Heilung nicht empfangen, dann wird das nie was werden. Ich sage, das ist ein Fehler. In der Bibel sehe ich vieles. Jesus, selbst Jesus, der einzige größte Heiler, ja? Er spuckte in den Sand, was macht den Brei und allein dieses Ästhetische, muss ich dir mal vorstellen. Ich sage, geht mal nach draußen, ich brauche so ein bisschen Dreck. Würde sagen, oh, selbst Daniel würde sagen, Mann, lieber Bruder Mando. Das beim aller Toleranz und Weite meines Herzens. Aber ich glaube, das kann ich, wir kennen die Sprüche, aber das kann ich der Gemeinde nicht so vermitteln. Aber Jesus hat das getan. Immer sagt er, und dann sagt er, ich sehe noch nicht richtig, Mensch, aber Jesus, das macht man bei uns nicht. Das passt nicht in die Gemeinde. Das macht man vielleicht, was ich, in Asien oder was? Oder in Palästina, ja. Aber nicht in Deutschland. Nee, also wirklich. Aber Jesus hat geheilt. Wisst ihr, was wir begreifen müssen? Dass wir Gott nicht in eine Art von Form drücken und sagen, wenn er unseren Vorstellungen handelt, dann ist es richtig. Manche stellen ihre Vorstellung von Gottes Handeln in den Vordergrund und meinen, aufgrund ihrer Haltung und ihrer Vorstellung, wie er zu handeln hat, soll er handeln. Das ist fatal. Deswegen passieren auch die Dinge nicht so, wie sie passieren sollten oder erwünscht wird zu passieren, weil man sagt, aber bitteschön, dann nur so, weil das kann ich den Leuten nicht erklären. Das verstehen die nicht. Das sind die aufgeregt, aber aufgebracht. In Psalm, vierter Punkt, dein Heil der Seele hat Vorrang vor körperlicher Heilung. Jesus macht es sehr deutlich, dass es darum nicht geht, mit einem gesunden Körper zu sterben und in die Hölle zu gehen, sondern die Seele errettet wird. Und jetzt lass mich das einfach auch mal salopp sagen, ja, ich darf ja auch sowas sagen. Also an irgendwas müssen wir ja sterben, oder? In der Regel ist das so. Ich bin ja so ein Nachrichten-Junkie, sage ich immer. Ich bin so breit aufgestellt, ja, mich interessiert halt ein bisschen viel. Und da habe ich mal so gelesen auf der Medizinseite, also so einer, der sich damit befasst. Also in der Regel ist das nicht dieser schnelle Herztod, wo einfach einschlafen und im Himmel aufwachen. In der Regel ist das Sterbensprozess ein langer Prozess oder ein herausfordernder Prozess. Dass Organe anfangen nicht mehr so funktionsfähig zu sein und so nach und nach stückweise dann aufgeben. Also mehr so ein Dahinsterben als das, dieses Halopp, ich bin gerade eingeschlafen und schon im Himmel aufgewacht. Das ist nicht die Regel. Und irgendwann sagt er, und so nach und nach bauen die Organe ab. Das heißt, du wirst immer weniger mit dir. Das heißt, irgendwas vom Alter, von mir aus nenne es die Gesetzmäßigkeiten dieser Erde, weil wir wissen, dass die Schöpfung so ist, dass der Sündenfall so ist und das Endgültige noch nicht ist. Das heißt, wir müssen in den meisten Fällen, so ist es, durch eine Art von Tod gehen, der keinen schmeckt. Aber irgendwas muss doch aufhören. Irgendwas muss denn doch nicht mehr gehen. Also du kannst doch so viel beten und glauben und dich noch so gesund erhalten. Titus, glaube ich, heißt es, Leibesertüchtigung ist so nichts Nütze. Aber man kann sagen, ja, du kannst doch so gut trainieren. Und das habe ich gelesen. Also ich bin ja, muss ich gestehen, Sport war noch nie mein Fach in der Schule. Im Alter erst recht nicht mehr. Das habe ich ja das Alter nicht mehr so viel richtig Sport. Also dass dieses Marathon auch gar nicht so gesund sein soll, ja. Wenn ich die Leute so halb tot schon an mir vorbeirennen sehen und ich läuf so altersgemäß gesittet, komm auch am Ziel an, nicht? Dann denke ich mir, vielleicht wirst du nur etwas gesünder sterben. Aber manchmal habe ich das Gefühl, das ist ein Davonlaufen vom Tod. So ein Unbewusstes. So, wenn ich das so mache, kann ich nicht sterben. Ja? Psalm 94, Vers 19 sagt, wenn mir das Herz schwer war vor tausend Sorgen, hat mich dein Trost froh gemacht. Ich glaube an die tröstende Kraft des Heiligen Geistes. Ich glaube, dass wir Christen einen Auftrag haben, an den Trost zu sprechen. Ich komme noch zu dem, ich springe mal bis hier, merkt das. Dieses nicht immer wissen. Hab Acht auf die, die sagen, sie wissen auf alles eine Antwort. Die gibt es nicht. Sondern wir müssen irgendwann sagen, Herr, ich verstehe nicht. Und ich rede von Biografien, von denen man sagen könnte, die haben es immer richtig angewandt. Die haben doch im Glauben so gelebt. Die hatten ein heiliges Leben. Na gut, wir schauen nicht ins Verborgene, wie Gott ins Verborgene sieht und sind nicht mit Menschen so unterwegs, wie Gott mit Menschen unterwegs ist. Aber ich sage jetzt mal so, die haben doch immer. Ich sage nochmal die Persönlichkeiten, hier Rainer Bonke, Billy Graham und so weiter und so fort. Die haben ja nun wirklich Reich Gottes vorangetrieben oder in ihrer Berufung Gott gelebt und erlebt. Und dennoch sind sie schwerst erkrankt. Also werden sie auch, und das sage ich auch bei Reinhard Bonke, das sage ich auch bei anderen, Reinhard Bonke wäre auch so krank geworden in der Form, wie er krank wurde, wenn er nicht Christ gewesen wäre. Der wäre genauso krank geworden, genau in dieser Art und Weise, wie er verstorben ist, wie es passiert ist. Weil sein Körper so ist, gebaut ist, die Gene so war, mit seinem Krebs und all diese Dinge. Das hätte er gehabt und hatte mit Glauben nichts zu tun. Und braucht keine Voraussetzungen. Ich sage immer, Heilung braucht wirklich keine Voraussetzungen. Außer dieses Lebensstil, von dem ich sagte, nicht dieses Marathon-Totlaufen, sondern dieses bisschen drauf achten. Wobei das auch relativ ist. Bei der Bekehrung zu Jesus wird der innere Mensch erneuert, nicht jedoch unser Leib. Da gibt es ja welche, die sagen, wir haben Anspruch drauf. Im Inneren werden wir erneuert, aber nicht unser Leib. Wir werden alt, schwach, die Augen wollen nicht mehr so. Die Haare, die machen sich auch so schnell davon. Jesus hat, Gott hat ja ein bisschen einfacher inzwischen, zumindest bei mir, bei einigen von euch sehe ich das auch noch mehr. Er braucht nicht mehr so viel zielen, wisst ihr? Denn er zählt ja alle Haare. Ist auch eine Erleichterung, wenn du nicht immer wieder guckst. Ne? Man könnte ihn ja jetzt auch mal fragen, sag mal, wie viele Haare habe ich denn im Laufe der Jahre verloren? Ne? Wäre ja auch mal ganz interessant. Das hat er bestimmt notiert. Gott vergisst ja nichts. Also weiß er ganz genau, wie viele Haare du mal hattest, ja? Und so weiter, nur mal so. Dieser, also der unser Leib, dieser bleibt destruktiv als Folge Sündenfalls der Vergänglichkeit unterworfen. Paulus schreibt in Römer 8, Vers 10, so nun aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist das Leben um der Gerechtigkeit willen. Der Leib ist tot, der Leib ist der Vergänglichkeit unterworfen, der Leib muss verwandelt werden, der Leib muss verändert werden, wir bekommen eine neue Kleidung, sage ich jetzt mal salopp, bei der Wiederauferstehung und so weiter und so fort. Das heißt, der Leib, es hat nichts mit zu tun, mit unserer Seele, ich sage mal, mit unserer inneren Beziehung, mit unserem inneren Menschen zu Christus. Wir altern, wir werden schwach, wir werden krank, obwohl unsere Christusbeziehung, ich sage es jetzt mal, gibt es das sowas, aber du wirst es wissen, viel besser als ich, top ist. Dennoch haben wir das. Und dennoch passiert uns das. In Vers 11 heißt es, du nur der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird auch derselbe, der Christus von den Toten auferweckt hat, eure sterblichen Leiber lebendig machen, um deswillen, dass sein Geist in euch wohnt. Es wird eure sterblichen Leiber, was heißt denn sterbliche Leiber? Vergänglichkeit, Zerfall, Verfall, was weiß ich, Unzulänglichkeiten, Zerbrechlichkeiten, Schwäche, alles Mögliche. Euer sterblichen, vergänglichen Leib, der ist kein erlöster Leib, der ist kein regenerierter Leib. Und selbst da, wo Menschen, was es ja auch gibt, ich habe jetzt wieder Zeugnisse gehört, ja, die von Krebs geheilt wurden, was weiß ich, Jahrzehnte zurück, und sind dann wieder an Krebs erkrankt. Kannst du sagen, ist das ein Irrsinn oder was? Was soll das, ja? Und merkt ihr, was ich denn immer, warum ich sage, wir kommen mal an der Grenze. Könnte ich fragen, Gott, was hat das für einen Sinn, jemanden vor 10 oder 20 Jahren vom Krebs zu heilen, damit er später wieder an Krebs erkrankt? Und sogar noch an den gleichen. Macht doch keinen Sinn, oder? Da sagen wir, okay, dann ist es so. Aber irgendwas sterben diese Personen auch. Und es heißt weiter, wir können krank werden oder gesund bleiben. Dies hat zunächst nichts mit unserem Glauben zu tun. Das ist ganz wichtig. Ich sage das liebend gerne zu den Menschen, die damit hadern. Oder denen du noch begegnen wirst. Oder du vielleicht selber. Dein körperlicher Zustand hat nichts mit deinem Glauben zu tun. Du hast einen Glauben und Hoffnung auf das Ewige, was auch vielen Kranken gerade zu wissen, nicht dieses Ende und das absolute Nichts mehr, sondern dieses, wenn ich hier durch bin, wenn ich sozusagen hier raus bin mit meiner Seele, dann ist alles rund sozusagen. Ich komme ja zu der Offenbarungsstelle, die uns verheißen ist auf eine zukünftige Zeit, auf eine himmlische Zeit und auf eine Zeit der Neuschöpfung, der neuen Erde. Aber nicht auf diese hier und jetzt. Wir warten nicht, wir haben Anspruch, auf Erden geheilt zu werden. Es gibt welche, die haben Anspruch, titulieren das Anspruch. Ich habe da nichts zu gesagt. Manchmal sagt man auch einfach nichts. Ich war in einer Gemeinde, die mich jetzt überraschenderweise ausgeladen hat. Habe ich viel lernen müssen. Begeistert. Der hat mich begeistert immer angekündigt und schon, da musst du noch einige Zopf zulegen. Der ist unser Papa und der ist, und wir sind froh und der ist, und was weiß ich, also wirklich, Papa und, also hätte nur noch gefehlt, wir tragen dich auch rein und raus, laufen brauchst du hier nicht. Du kannst unseren unheiligen Bruder nicht berühren, weißt du. So. Und dann war alles in trockene Tücher gebracht und dann sagt er, mache ich einen Termin, alles klar, war vor 2 Wochen gewesen. Und einen Tag später kriege ich eine E-Mail, ohne persönliche Anrufe, das war immer, lieber Mann, und meine Frau umarmt dich auch und was weiß ich. Schriftlich kannst du das ja machen, steckst dich ja nicht an. Und alles sofort und so weiter. Und auf einmal, hallo Amanu, ganz kurzer, knapper Satz, was auch immer das heißt, wir haben über die Versammlung mit dir keinen Frieden. Wir sagen es ab. Wir wünschen dir für deinen weiteren Dienst alles Gottes Segen. Und dann habe ich geschrieben, was ist der Grund? Was heißt kein Frieden? Schlecht aufgestanden oder was hast du? Was heißt kein Frieden? Ich habe gesagt, was ist der Grund? Keine Antwort bekommen. Da habe ich viel, viel lernen müssen und viel verstanden. Und es kommen welche, und auch sehr, wo ich da war. Ich habe nur nichts gesagt. War eine Schwester, also Glaubensschwester wohl, die kam zu einer dieser Versammlungen, wo ich mal da war. Und dann sagt sie, ich bin krank und so. Und sagt, ja, das sind nur die Gedanken. Ich gedacht, ich sag mal, wenn du, was du ja nicht hast, schwere Schulden auf dich laden, da kannst du doch nicht daran die Bilanz der Bank, ich mach mir andere Gedanken, ja, ich denke mir andere Zahlen oder was. Ich kann doch nicht jemand sagen, wenn der sagt, ich habe hier was, ich Bluthochdruck, ich habe was weiß ich, solche Diagnose, kann ich doch nicht sagen, mach dir andere Gedanken, ja. Und damit hast, das sind nur die Gedanken. Und ich gedacht, traurig sowas. Ich unterstelle, all unser Mangel ist Erkenntnis, all unser Stück ist Erkenntnis. Alles ist nur Mangel. Wir wachsen und wir reifen. Und wir lernen dazu und wir singen es. Aber das sind so manche Aussagen, über die ich erschüttert bin, die mich auch traurig machen, die nicht weiterhelfen. Und ich sage es auch an dieser Stelle. Lieben gerne. Ich bin bereit, jede Schandtat mitzumachen. Ich muss alles nicht, auch wenn ich es theologisch nicht verstehe, vielleicht keine Vergleichsstelle in der Bibel finde. Aber wenn jemand sagt, ich habe Frucht, dann sage ich, okay, dann stelle ich mich zurück. Obwohl, der Teufel kann auch heilen. Deswegen dieser Bereich der Esoterik. Allein Heilung sagt nichts aus. Wisst ihr, es geht das um das Heil der Seele. Es geht um Jesus. Es geht um Erlösung, um Errettung und Sündenvergebung. Und es geht nicht primär um Heilung. Der Teufel kann auch heilen. Der kann auch, ich sage es mal in Anführungsstrichen, prophetisch sein. Also wir müssen aufpassen. Am Ende muss jeder, der spricht, auf Jesus hinweisen und sagen, es geht um Jesus. Es geht um deine Seele. Es geht um Vergebung. Es geht um Nachfolge. Es geht um Glauben an das Wort. Hinwenden zu Jesus. Jeder Dienst hat ein Ziel, zu Jesus zu bringen und zu Jesus zu führen. Alles andere kann, ich sag mal in Anführungsstrichen, in der Welt auch zustande kommen. Was auch manchmal das schwierig macht. Nur weil die Dinge funktionieren, weil es so ist, wie es dann ist, heißt es immer Frage, welche Quelle ist es letztendlich? Die Ergebnisse sind nicht das Maßstab, sondern auf welchem Wege sind die Ergebnisse erzielt worden? Große Herausforderung. Eine Anwendungsanleitung, mit der wir Heilung von Gott erwirken können, gibt es nicht. Ich bleibe dabei. Ich sage das so. Selbst die Dinge publizieren und an den Mann bringen, und ich habe die Möglichkeit, das irgendwie zu recherchieren, sage ich, sie haben es nicht so, wie sie es behaupten. Also stimmt da doch was nicht. Wisst ihr, ich komme noch morgen auch in der Verkündigung dazu, mit der Evangelisation, was ist das erfolgreich? Welche Bilanzen muss ich ziehen oder was? Wir bieten etwas an, aber wir sind nicht die Macher. Wir strecken die Hand aus, Aber wir machen das nicht. Nicht durch uns, sondern allein durch Christus und durch Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Wir dienen und wir sind nur Kanäle und Gefäße. Das heißt, wir müssen auch mit Entspannung leben. Du betest mit einem Kranken. Und ich sage nicht, dass der schon vermeintlich auf dem Weg der Besserung war, sondern der wirklich in die andere Richtung marschierte. Und er wird gesund. Hat Gott dich im Bereich der Heilung gebraucht? Ob du einen Heilungsdienst haben sollst, ist was anderes. Manche sind ein bisschen durcheinander, kommen die. Du betest mal mit jemandem und die Dinge verändern sich zum Guten. Dann meinen sie, das ist ihre Berufung. Nur in der Dauer, Intensität, in der Häufigkeit. Das heißt, immer wenn du auf Menschen triffst, die in so einer Lage sind, da geschehen mehr als durch die Gebete anderer. Und dann kannst du sagen, das ist es. Aber du wirst auch erleben, dass du dich nicht unverändert bist. Den gleichen Glauben von mir erbringst und die gleiche Vollmacht und dennoch sterben die Leute. Und das ist eine Herausforderung für jeden Christen individuell, aber auch für jede Gemeinde. Trotzdem weiterzumachen. Trotzdem nicht aufzugeben. Ich komme morgen auch dazu mit Evangelisation und Menschen zu Christus bringen. Und wie läuft das? Der Punkt ist immer nicht aufgeben. Nicht nachlassen. Wir werden es mal so und so haben. Und wer immer sagt, er hat es nur so im Sinne von Erfolg, der ist nicht biblisch, der ist nicht redlich, der ist nicht wahrhaftig. Und es heißt weiter, bleibe ich trotz Gebet krank, bin ich dennoch erlöst und von Gott geliebt. Das ist ganz wichtig, dass wir das den Menschen sagen. Wenn jemand berührt und geheilt wird und du stehst daneben und du bist es nicht, dann heißt es nicht, dass Gott mit dir im Argen liegt und dass du noch einiges in Ordnung zu bringen hast, damit du dann auch. Sondern der andere kann noch unordentlicher sein mit Gott, als du es bist. Aber der erlebt die Heilung, weil es Gottes Gnade ist. Und Barmherzigkeit, dessen Souveränität wir in diesem Bereich nicht vollständig durchbrechen. In dem Verständnis, weshalb, Herr, ist es so. Als ich über Gottes Willen sprach, ich will das mir einfach mal einfließen lassen, sprach ich da so drüber, auch über Josef. Wann hat er erkannt, dass er im Willen Gottes ging? Wann hast du zu ihm gesagt, das ist der Wille Gottes? Ja? Oder hast du gesagt, also deine Brüder haben dich da und so weiter? Am Ende hat er gesagt, ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es. Gott hat es so geführt. Am Ende hat er es erkannt, aber auf dem Weg dahin nicht. In der Realität müssen wir uns sagen, nicht, wir in der Ganzheit begreifen wir nicht über den Wege Gottes. Aber wir brauchen die Gnade, in den Wegen Gottes stille bleiben zu können. Kraft zu haben. Ich glaube an die Kraft Gottes für Situationen und für Umstände, die alles andere sind, als dass sie einen schmecken. Und man kann sie nicht verändern. Und ich sage euch, das meiste von dem, was mir in unserem Leben widerfährt, so schwer wir es auch gerne wollen, wir können es nicht verändern. Das meiste sind wir auch den Umständen geschuldet und wir durchbrechen sie nicht. Und da brauchen wir das, was in Psalm 23, Vers 3 steht. Er schenkt mir immer wieder neue Kraft. Ich werde heute damit Menschen auch beten. Ich glaube, dass Menschen auch heute Morgen hier sind, die diese Kraft Gottes brauchen für ihre Sein und für ihre Situation. Diesen Glauben, nicht den du hervorbringst. Du musst mehr glauben. Und dann hast du. Aber es gibt welche, die glauben noch mehr als du und haben auch nicht. Und jetzt kommen wir zu den Klassiker. Faktisch stehen. So, jetzt kommen wir zu Hiob, ja? Das ist ja der Klassiker schlechthin. Keiner will sich die Situation von Hiob bejahen für sein Leben. Aber schon. Aber jetzt hör mal zu. Hiob war rechtschaffen vor Gott. Da war nun nichts, von dem man sagen könnte, Hiob, da ist was, was Gott dir sozusagen als Strafe schickt. Zur Erziehung. Kennt ihr das, ja? So, Disziplinierung. Er war absolut rechtschaffen vor Gott. Und jetzt ist Folgendes, da sage ich nochmal, ich weiß nicht, ob es im Himmel ihm aufgeklärt wurde, der Hiob, ob ich das auch interessierte. Aber aus meinem Verständnis dessen, ich lasse mich gerne korrigieren, Daniel, habe ich nicht herauslesen können, dass Hiob am Ende wirklich begriffen hat, verstand, warum, weshalb er es litt und dann um ein Vielfaches wieder sozusagen gesegnet wurde. Dass das zwischen Gott und Teufel dieses, ja, kein Wunder, dass er an dir hält, der hat ja alles und so wie du ihn segnest, da kann er ja gar nicht anders als gut glauben, ja, so weiter. Aber wenn du den nimmst und so, und er sagte, ja, das sind gut, seine Kinder und was weiß ich, und am Ende noch er selber. Da steht nirgendwo, wo Hiob sagte, ich weiß, das hat die und die Gründe, das hat die Zusammenhänge, sondern er nahm es an. Er nahm es einfach nur an. Und jetzt kommt, und das ist immer die Schwere, wenn du Menschen um dich herum hast, die es einfach wissen, was du gar nicht weißt, wohin deine Gedanken auch gar nicht gehen, aber sie wissen, warum du so bist, Da heißt es eben Hiob 2. Hiob, Gott ist für sich und rechtschaffen vor Gott und dem Menschen wird vom Teufel geschlagen. Dies ist eine Reaktion in der Seele von Hiob aus und auch in denen, die ihm nahe sind. Und jetzt gibt es, und da gibt es viele heute, nicht hier unter uns, ja, aber ich sag mal so, vieles gibt es da an Stimmen. Stimmen erzeugen Stimmungen und Haltungen und Einstellungen. Und da heißt es in Hiob 2, Vers 9, seine Frau sagte zu ihm, willst du Gott jetzt immer noch die Treue halten? Verfluche ihn doch und stirb. Na, das ist ja eine große Ermutigung. Das baut einen auf. Nun mach mal Schluss, nun sag mal alles. Nun, ne, also wirklich, das ist das Schmerzhafte, wenn besonders Nahestehende, die ja solche Ratschläger sind, die so richtig sagen, so, keine Hoffnung, keine Zuversicht, kein Glaube, aber sie geben dir einen Rat. Sie fordern von dir Glauben ab, den sie gar nicht mitbringen, ja, den sie selber nicht haben. Nicht die Kraft der Heilung, noch irgendwas, aber sie wissen, was ist. Gut, dann war er nur schon mal bedient. Nun hat er von dieser Frau schon mal einen guten Tipp. Und dann sagt er in Vers 10, aber Hiob antwortet, du redest ohne Verstand wie eine. Ist das nicht schön? Muss man sagen zu manchen, wo das so empfindest. Ich glaube, dass es eine innewohnende Sprache des Heiligen Geistes gibt. Du hörst Menschen zu und du spürst ihnen ab, das kann ich annehmen. Das ist okay. Und dann wieder sagst du dir, mein lieber Mann, irgendwas geht da nicht im Innern mit dem Herrn mit. Irgendwas, was mir jetzt gesagt wird, ist nicht weiterführend, nicht zielführend, nicht förderlich, nicht hilfreich. Und dann sagst du, Mann, zu ihm, du redest ohne Verstand, sagt er, wie eine, die Gott nicht ernst nimmt. Und jetzt ist ganz wesentlich, und wir leben gerade in einer Hemisphäre. Ich sage, es gibt so Theologien der ersten Welt. Die passt irgendwie. Wohlstand, Frieden, Grundstückskauf, Beruf, der was weiß ich wohin führt, Studium, alles sowas wie so in Europa und Amerika, also ersten Welt, so liebend, ja. Alles, was wir denn zeigen, wenn wir das so zeigen und haben, dann sind wir mit Gott erfolgreich unterwegs. Der Wohlstand, salopp gesagt, dieses Wohlstandsevangelium. Aber jetzt haben wir ein Riesenproblem. Es gibt Länder auf dieser Erde, und das ist die Mehrzahl, die leben alles andere als in guten sozialen Umständen und Verhältnissen. Da ist eine Schale Reis, selbst für einen Gläubigen, eine 3 Schalen Reis am Tag, das Ganze sein. Soll ich jetzt zu dem kommen und sagen, du weißt nicht, wie es geht, dass du kein Grundstück hast, dass du das nicht hast, dass du das nicht hast, dass du nicht studiert hast, dass, verstehe, was ich meine? Wisst ihr, was ein ganz wichtiger Grundsatz ist? Was ich heute Morgen zu euch hier sage, muss ich weltweit in jeder Region dieser Welt sagen können. Eine Verkündigung, die nicht weltweit verkündigt werden kann, ist keine Verkündigung vom Krone Gottes. Ich kann hier keine Botschaft und keine Theologie bringen, die nur da reinpassen in das soziologische Umfeld, wo ich gerade mich aufhalte. Sondern ich muss sie auch sagen können, was ich in Amerika, England, was weiß ich, oder in Europa gesprochen wird, an Verkündigung. An Glaube, das muss auch in der sogenannten dritten oder vierten Welt gesagt werden können. Sonst ist das kein Evangelium von Jesus Christus. Denn Gott macht da keine Unterschiede. Es gibt keine soziologische Botschaft, aber vieles ist so soziologisiert, theologisiert, wird zugeschnitten auf das Umfeld, in dem man lebt. Das ist ein Beweis. Von meiner Frauseite gibt es keine Gläubigen. Ich komme morgen nochmal auf die Gnade Gottes zu mit Schwiegermutter, aber das ist jetzt nicht das Thema. Und ihr Schwager, also die Schwester und der Schwager, die Kinder, das, der hat alles. Der würde, wenn er gläubig wäre, sage ich immer zu meiner Frau, wenn er gläubig wäre, würde man sagen, der ist aber von Gott gesegnet. Oh, Gott hat ihn gesegnet. Der hat mit Gott nichts im Hut. Aber hat alles. Bei Christen würde man sagen, ich bin von Gott gesegnet. Was? Ich habe darüber noch nicht sprechen können. Das liegt mir hier immer irgendwo. Und ich habe das auch schon irgendwie mit den Bibelstellen. Was heißt eigentlich gesegnet zu sein? Was ist der Segen? Bedeutet das jetzt, dass wir, ich sag's mal, ich will das nicht schmälern, ja? Dass alles so klappt. Wie man sucht, wie man bittet. Was heißt denn eigentlich Segen? Andere arrangieren sich auch, die mit Gott nicht sind. Ich sag mal, wenn Bill Gates, ich weiß nicht, ob er schon den Rang abgelaufen worden ist, aber anscheinend gilt er immer noch als der reichste Mann der Welt. Wenn der zweite, gut, aber in der Höhe spielt das keine Rolle mehr. Bis Platz 10 ist das irgendwie alles. Da lässt sich das mit Geld alles trösten. Aber wenn er Christ wäre, würde man sagen, Gott hat ihn gesegnet. Und der sagt nur, Wenn man mal diese, ich habe mal so eine Sendung gesehen, Rival nannte sich das, war so verschieden, mit dem Apple-Gründer und mit Bill Gates, die waren die erstmal zusammen. Also, der war nur clever zur rechten Zeit. Der, ich sag mal, der war skrupelloser. In einem entscheidenden Moment. Hat er einfach richtig zugelangt und hat den anderen weggeschossen. So. Wenn er Christ wäre, würde er sagen, oh Gott, hat ihn aber gesegnet. Da kann er die ganze Welt irgendwie ja, mit seinem Computer segnen, ja? Deswegen können wir auch so schnell kommunizieren. Mit ihm. Hätten wir alles nicht, wenn Bill Gates Gott ihm nicht da die, vielleicht noch den Gedanken gegeben hat, wie man sowas programmiert, ja, diese ganzen für einen Laien unverständlichen Zahlen und Buchstaben oder was auch immer, das sind alles nur Nullen oder sowas da. So, wunderbar, würde man sagen. Oh, der ist kein Christ. So, und nun haben wir ein Problem. Das fokussiere ich gerne. Weil ich nämlich immer, ich habe Menschen erlebt, Menschen begegnet, da sage ich euch, also zumindest für mich geht das. Die sind mir im Glauben, in der Hingabe und in der Treue um weites überlegen. Aber die sind in Umstände, auf familiärer Art, da bin ich erschüttert. Ich habe Zeugnisse gehört von Leuten, da stehst du nur und sagst, das kann hier stimmt was nicht. Wie kann das sein? Menschen in ihrer Freizügigkeit, in ihrem Glauben, in ihren geben, Tür aufmachen, Leute geben und sind tief runter. Kann ich doch nicht sagen, ey, sowas gibt es nämlich auch. Und so ist die Situation. Wir dürfen immer die Bodenhaftung nicht verlieren, sage ich immer. Sofern wir uns auch vieles aus Himmel auf Erden wünschen, aber die Realität ist, die Erde ist doch da. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen.